Herzlich willkommen zum Empfehlenswerk. Heute mit einer Folge über einen Film und mit Niklas. Moin Niklas.
Moin Robert.
Niklas ist hochmotiviert, wie man es hört. Niklas hat diesen Film vorgeschlagen, worüber ich mich sehr freue. Nicht zuletzt deshalb, weil Niklas in dem Nerd-Ranking meiner Bekannten ziemlich weit oben rangiert, was viel aussagt über Niklas, denn da laufen doch so einige Nerds in meinem Bekanntenkreis rum. Aber ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn du als sehr begeisterungsfähig für Filme, Serien, Hörspiele nicht zuletzt.
Comics,
wenn man dich so bezeichnet. Ja. Ich weiß noch, als ich dir mal von der Podcast-Idee erzählt habe, dass du meintest, oh, nur eine einzige Sache, da müsste ich ja eher 15 Mal zu Gast sein oder sowas.
Ich finde bestimmt noch ein paar Sachen.
Ja, also vielleicht irgendwann mal mit Fortsetzung, aber heute geht es erstmal um Shame, einen Film von 2011 von Steve McQueen. Und was machst du sonst so? Was gibt's über dich zu wissen?
Ja, also ich bin ganz billig gesagt, ich bin im sozialen Sektor tätig. Zurzeit arbeite ich auf einem Spielplatz, der auch ein offenes Jugendangebot hat. Spielplatz ist ein bisschen, es ist halt mehr ein Spielplatzprojekt mit Tieren. Wir haben Esel, deswegen heißt es Eselnest. Das ist sehr schön. Da ist man viel draußen. Deswegen kriegt man sehr viele Kommentare darüber, dass man sehr braun ist oder rot im Gesicht oder andere Sachen.
Ja, ja. Ich fühle mich ertappt. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr weiß. Dafür kriege ich auch viele Kommentare. Aber ja, so ist es halt. Nee, aber cool. Also wenn jemand mal mit Kindern in Dresden ist, weiß man, wo es hingehen sollte.
Auf jeden Fall. Es lohnt sich mal reinzugucken. Es gibt Tiere. Und wenn die vorbeikommen, kann man auch streicheln.
Das gefällt Kindern, habe ich mir sagen lassen.
Ja, ja, doch. Und man kann abends sogar die Hasen und Meerschweinchen mitfüttern, wenn man da steht und sich sonst keiner angemeldet hat.
Auch nicht schlecht.
Ist so ein bisschen offen. Also das ist nicht so ein geschlossenes Angebot wie Eselputzen oder sowas.
Cool. Naja. Ja, schön. Gut. Und ich habe es schon angesprochen, wir wollen über Shame reden. Mal ganz blöd gefragt, worum geht's in dem Film?
Oh, das, man kann es gut zusammenfassen, indem man sagt, es geht um einen gebrochenen Mann, der eigentlich nicht wirklich zurechtkommt mit der Gesellschaft. Das ist aber nur sehr billig gesagt. Also im Grunde geht es um, Brandon heißt der Charakter, ein Sexsüchtiger, der im familiären Kontext auch schon ein, zwei Niederschläge anscheinend mitgekriegt hat. Das wird im Film nie angesprochen, was, aber dadurch hat er ein sehr gestörtes Familienverhältnis. Seine Schwester kommt vorbei und besucht ihn in New York und stellt halt sein Leben so ein bisschen auf den Kopf. Brandon ist eigentlich einer, der diesen Afterwork-Sex-Leben halt sehr stark nach großer Fan davon ist und eigentlich wirklich dadurch eine sehr, sehr starke Sexsucht aufgebaut hat. Ja, und seine Schwester, wie gesagt, hat ähnliche Verfehlungen und auf einmal wird er damit konfrontiert und die Lage spitzt sich zu, ja.
Und du hast den Film vorgeschlagen. Weißt du noch, wie du das erste Mal drauf gekommen bist, den zu gucken?
Das ist eine lustige Geschichte. Das war mit 16 damals. Ich weiß noch, so damals 16, so ein bisschen Pubertät steckte noch in den Knochen mit drin. Und ich hatte von meiner Mutter erfahren, dass man sich den Playboy ab 16 Jahren kaufen darf. Also ich pünktlich 16 gehe in den Zeitungsladen und sage, ha, jetzt kann ich mir auch so ein Pornoheftchen mal holen und kann mal gucken, was da eigentlich drin ist. Und war dann doch relativ überrascht, dass sehr, sehr viel Text drin war.
Negativ oder positiv überrascht?
So nachhaltig positiv. Ich war dann doch relativ großer Fan sogar davon, vom Playboy, wegen den Interviews und Texten. Ja, auch solche Leute gibt's. Und da wurden auch Filme vorgeschlagen. Und auf der letzten Seite wurde Shame vorgeschlagen. Und stand ein, zwei Sätze mit dabei. Ich fand, es klang erstmal interessant, hätten mir wahrscheinlich aber sonst nicht angeguckt. Drunter stand aber, Leute, die American Psycho lieben oder mögen auch diesen Film. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja gut, gucken wir mal an.
Okay.
Und
American Psycho war schon vorher irgendwie bei dir ein...
Ja, nee, ich war ja erst 16.
Okay. Ach so.
Natürlich habe ich auch den American Psycho vorher schon mal geguckt.
Ja, natürlich, den da kann man erst... Ja. Hm.
Naja.
aber das heißt, American Psycho ist sozusagen auch einer deiner Favoriten und dann dachtest du dir, das könnte auch passen.
Naja, der Film hat eigentlich erst so ein bisschen mein Filmverständnis geprägt. Davor war es halt wirklich stark Hollywood, Blockbuster geprägt und deswegen, ich habe halt American Psycho geguckt und fand, oh, das ist interessant, ja, ne, und habe aber solche Filme nicht häufig geguckt. Deswegen, ich hätte ihn davor wahrscheinlich nicht als zu meinen Favoriten gezählt.
Okay.
Und hätte den jetzt auch nicht häufig, ich habe ihn auch nicht häufig geguckt, vielleicht ein oder zweimal. Und fand aber, ja, der war jetzt nicht schlecht und deswegen bin ich halt darüber gegangen.
Okay, und Shame sozusagen hat es dann für dich nochmal deutlich getoppt? Hast du grob in Erinnerung, wie oft hast du Shame mittlerweile geguckt?
Also in letzter Zeit wirklich sehr, sehr selten. Ich glaube, so in den letzten 2-3 Jahren vielleicht nur 2-3 Mal. Ne? Aber damals, als ich herauskam, schon sehr häufig. sehr, sehr häufig, doch. Also 10-mal bestimmt.
Okay, nicht schlecht, ja.
Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Film, wo man sagt, ah, gute Laune, ich stecke jetzt mal
Shame. Happy Hour Popcorn-Kino ist es sicherlich nicht.
Auf keinen Fall.
Ich finde die Aussage in den letzten 2-3 Jahren gar nicht so viel, nur so eine Handvoll Mal auch schon schön.
Naja.
Es gibt, glaube ich, auch Leute, die keinen Film mehr als 2-mal geguckt haben.
Ja, aber das ist halt auch ein sehr wichtiger Film halt einfach. Ja. Für mich, weil er, wie gesagt, mich dann doch zum Arthouse gebracht hat.
Okay, er hat sozusagen so eine neue Perspektive eröffnet,
genau.
Dass es noch ganz andere Filme gibt. Das ist dieses große Feld von irgendwie Arthouse, Autoren, was auch immer, Film, wie man es nennen möchte,
ja, gibt. Ich nenne es halt immer Arthouse, es passt glücklicherweise, weil Shame auch bei der Verleihfirma Arthouse
ist. Ist tatsächlich sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ein Arthouse-Film, ja?
Ja, genau.
Ja, okay, dann passt es natürlich.
Dadurch funktioniert das, aber ja, im Endeffekt ist das auch Quatsch, halt so Filme auf Arthouse halt zu beschränken. Man hat auf einmal dann andere Sichtweisen halt drauf und man fallen andere Sachen halt fallen dann auf. Also ich kann noch relativ sicher sagen, damals, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, ich war von den Kamerafahrten ziemlich begeistert, weil es da doch ein, zwei längere Kamerafahrten gibt. Die eine, die ich heute noch sehr eindrucksvoll finde, ist eine durch den vollen U-Bahn-Bahnhof, wo Brandon einer Frau hinterherläuft und die Kamera sich da wirklich um die ganzen Passanten drumherum schlängelt.
Mhm.
Finde ich heute noch eindrucksvoll. Die andere, die ich ganz anders im Kopf hatte, war halt einfach nur eine Jogging-Szene, wo er halt einfach nur eine Straße in New York runterjoggt und währenddessen Musik hört. Bach, wie immer. Und da fährt halt auch einfach das Auto nebenbei her und wird halt währenddessen gefilmt. Das für mich damals fand ich es krass, okay, der joggt da jetzt wirklich lang, ne? der macht auch Sport dort, ne?
Aber, weißt du nicht, wie viele Takes es gebraucht hat?
Genau.
Und zwar ein Take wird so eine Jogging-Szene schon anstrengend.
Ja, naja, gut. Ich glaube, er war froh, dass es einmal war. Ich vermute mal, es war einmal. Nee, aber...
Ja, okay, das heißt sozusagen, die Optik oder die Kameraarbeit war jetzt so das, was dich in erster Linie irgendwie diese neue Perspektive aufgemacht hat, wo du meintest, da war plötzlich so wie so ein Flash. Es gibt nicht nur irgendwie, weiß nicht, James Bond Transformers und weiß nicht was, Hollywood Blockbuster Actionfilme.
Ja, Harry Potter war auch noch viel. Das ist immer noch.
Darf man nicht unter den Teppich kennen. Möchten wir auch gar nicht. Okay, und das heißt sozusagen, das war in erster Linie erstmal einfach dieses rein optische.
Ja, nicht nur. Also es gibt ja auch relativ in der Mitte, ich glaube, das ist sogar die Mitte, die eine Szene, in der Brandon in der Bar ist und seine Schwester singt. Die Version New York, von Frank Sinatra, New York, New York, in einer sehr langsamen, sanften, nur mit ein bisschen Klimper währenddessen vom Klavier, jetzt aber auch nicht wirklich viel. In der Szene singt sie halt dieses Lied und man sieht, wie Brandon halt da ist Und ich hatte den Film damals in relativ schlechter Qualität. Bin ich ganz ehrlich, der war verpixelt. Also so hatte ich ihn gesehen. Und ich habe ihn jetzt als Blu-ray geholt und habe ihn jetzt auf Blu-ray angeguckt. Und mir ist erst jetzt aufgefallen, dass da eine Träne bei ihm im Gesicht ist. Trotzdem habe ich das bei ihm halt einfach im Gesicht halt gesehen. Also im Endeffekt ist sein Gesicht starr. Du siehst wenig Veränderung und trotzdem siehst du halt diese Emotionalität in ihm halt drin. Also ich war sehr begeistert davon, was diese Schauspieler halt machen. Und vor allen Dingen, was diese Schauspieler leisten, ohne halt viel zu sprechen.
Ja, absolut.
Also diese Szene fand ich sehr gut. Oder halt auch, es gibt eine Flirt-Szene, wo Brandon in der U-Bahn sitzt und eine verheiratete Frau, also sieht halt den Ring, deswegen würde ich jetzt mal vermuten, sie ist verheiratet, dort nur mit Blicken halt halb rumbekommt. Also die ist erregt und merkt dann aber, ich bin verheiratet, ich kann nicht, und steigt halt aus. Und das passiert alles ohne Worte. Er guckt halt nur rüber und man sieht an diesem Blick, was er da macht. Klar spielt auch der Look so ein bisschen mit rein, ne? Aber ich glaube, ich war sehr angetan von diesen Kamerafahrten.
Mhm. Das ist irgendwie ein Film, der...
Kamerafahrten, was sage ich, von der schauspielerischen Leistung, die Kamerafahrten natürlich auch.
Ja. Ja, aber ich finde, also es ist wirklich auch ein Film, der dieses Medium-Film ganz schön auch ausreizt, war auch mein Eindruck. Wie du sagst, es sind teilweise Szenen, die mit ganz, ganz wenig Text auskommen und trotzdem Geschichten erzählen. Auch zum Beispiel der Anfang vom Film ist mir da so in Erinnerung geblieben, wo ganz lange ganz, ganz wenig gesprochen wird, man aber eigentlich schon unglaublich viel über so die Situation von Brandon, in der er ist, erfährt. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgeguckt, Steve McQueen hat ja wirklich nicht so viele Filme gemacht. Der ist ja an sich auch bildender Künstler, ne?
Hab genau. Ich jetzt gelesen, ja, Fotograf, eigentlich erlebt für die Kunst.
Ja, also es ist, vielleicht hängt das auch ein bisschen mit zusammen, dieses nicht so viel durch Worte erzählen oder durch vielleicht wenige ein bisschen präzise ausgewählt oder sehr präzise ausgewählte Worte, dass er aus noch so einem anderen Medium kommt und zum Beispiel auch nicht vom Theater kommt, wo ja vielleicht der Dialog nochmal wichtiger ist. Also irgendwie schon sehr interessant, sowohl optisch, was der Film macht, als auch vom Ton. Ich glaube, auf die Musik müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal eingehen. Da gibt es auf jeden Fall zwei verschiedene Aspekte, die relativ wichtig sind, obwohl er gar nicht so unglaublich viel Filmmusik oder sowas verwendet. Er ist ja relativ minimalistisch. Mhm. Aber es gibt diese beiden, du hast beide schon erwähnt, das eine ist, Bach zieht sich wie so ein roter Faden.
Ja,
und das zweite ist eben die Szene mit dem New York, die wirklich beeindruckend ist.
Mhm.
Extrem.
Da vergisst du aber noch was. Also es gibt natürlich auch noch die normale Filmmusik, den Soundtrack. Und das ist aber im Endeffekt auch eigentlich nur sehr, sehr lang gezogen. Ich glaube, das sind nur Streicher oder so. Wodurch halt meistens eigentlich, wenn es einsetzt und wenn man diese Filmmusik halt mitkriegt, es einfach nur auch ein sehr bedrückendes Gefühl halt hinterlässt. Dass man halt wirklich auch merkt, wenn man den Film guckt, okay, es ist eigentlich traurig, dass also was da gerade passiert.
Ja.
Das hat man, glaube ich, generell den ganzen Film über, aber
ja, das stimmt.
Thematisch allein schon. Aber das ist natürlich auch noch, das ist der Soundtrack an sich. Also das sind jetzt hier die Lieder, die gespielt wurden, die du jetzt gerade erwähnt hattest. Aber der Soundtrack an sich ist ja eigentlich auch nur bedrückend. Und ich vermute mal, es wird nur ein oder zwei Tracks überhaupt geben beim Soundtrack.
Das ist sehr zurückhaltend, ne? Ja. Ja, und natürlich trotzdem, ja, stimmt schon, muss man auch irgendwie erwähnen, weil es ja auch zu dieser nonverbalen Geschichte, die erzählt wird, natürlich beiträgt und einem hilft, so in die Emotionen, die es vermitteln soll, reinzukommen. Und dann haben wir aber eben, genau, wir haben, wie gesagt, diese Szene mit New York, New York, auch wieder total minimalistisch, wie du meintest, also total langsam, ganz wenig Klavierbegleitung, teilweise irgendwie mehrere Takte, wo quasi nur sie singt und ihr so ins Gesicht geschrieben steht. Ja, irgendwie passt das total gut zu diesem Text. Da gibt es ja auch diese Textausschnitte mit New York, if I can make it here, I can make it anywhere. Und was mich total beeindruckt hat an der Stelle, waren so dieser Ausdruck und dieses Verlangen irgendwie nach einem geordneten ja, weiß nicht, ob es unbedingt ein Zuhause sein muss, aber irgendwie nach einem geordneten sozialen Umfeld. Sie kämpft ja auch irgendwie total um ihren Bruder. Das steht ja total im Mittelpunkt, so diese Beziehung zwischen den Geschwistern. Das ist auf jeden Fall schon eine krasse und auch sehr herausragende Szene aus dem Film, würde ich meinen.
Auf jeden Fall. Also, wenn ich mich recht entsinne, hat ja blöderweise Carey Mulligan, die weibliche Hauptdarstellerin, die hat einen Preis für den Film gekriegt.
Aha, okay. Die das singt, die Schwester spielt.
Die Schwester. Ja.
Für die Musik oder für die Nebendarsteller oder
für sowas? Generell, also beste Hauptdarstellerin oder Nebendarstellerin.
Okay.
Ich glaube aber, sie war Hauptdarstellerin. Ne? Und Michael Fassbender, halt, der den Brandon spielt, den Hauptcharakter, der hat halt nichts gekriegt. Müsste man nochmal nachgucken, was das Jahr halt über sonst noch so mit drin war. Aber das war ja, also den fand ich auch recht stark.
Ne? Mhm.
Aber ja, also wie gesagt, diese Szene jetzt gerade, wo es gesungen wird, klar, das spielt viel von bei ihr halt einfach mit rein. Es passt halt auch zum Charakter, dass sie halt dieses Lied spielt, weil sie hinkommen möchte. Aber es passiert ja bei beiden sehr viel. Was ich ja vorhin schon meinte, ja,
mit der Träne.
Diese Träne, die ich nicht gesehen habe. Aber da passiert bei beiden unglaublich viel. Die spielen da beide unglaublich schön. Wie ging es dir denn? Sie singt auch sehr schön, ja. Das Lied ist, ich glaube, das war das Beständigste, was von diesen Filmen halt so die letzten Jahre da war. Dieses Lied war immer mal wieder irgendwie ein, zwei Spotify-Playlisten.
Hast du immer wieder mal mit angestellt. Sehr schön. Genau. Ja, nicht schlecht. Wie ging es dir denn mit dem Hauptcharakter? Du hast gerade schon gesagt, er ist auf jeden Fall eine krasse schauspielerische Leistung. Mhm. Ich meine, wenn man so nur mal die reinen Fakten hört, denkt man so irgendwie ganz schöner Arschlochcharakter. Aber also mir zumindest ging es so, dass man ja doch auch Empathie für den aufbaut, was vielleicht jetzt auch für die schauspielerische Leistung spielt. Wie hast du den wahrgenommen, den Brandon, beziehungsweise eben die Leistung von Fassbender?
Also erstmal, was man dazu sagen muss, für alle Leute, die daran Interesse haben, man sieht ganz am Anfang von Michael Fassbender mal den Penis. Ich weiß nicht, ob man das sonst noch mal irgendwie sieht, aber das war auch sehr eindrucksvoll für mich, 16-Jährigen halt einfach. Oh, ein Film, der im Kino läuft und da ist auf einmal ein Penis im Bild. Okay.
Da hast du dir gedacht, jetzt gucke ich Arthouse-Filme.
Ja, das war nicht ganz der Plan dahinter, aber es hat mich sehr überrascht und vor allen Dingen war ich auch sehr überrascht über, also der hat einen Penis, ja. Das Ding ist, egal.
Wenn es sonst nichts gibt, warum man den Film angucken muss.
Genau, also vielleicht zieht das nochmal ein, zwei Leute nochmal mit rein. Wie gesagt, viel spricht er nicht und trotzdem kriegt man alle seine Emotionen mit. Also das wäre mal interessant, den nochmal zu gucken und mal zu gucken, wie viele
Worte zählen.
Worte vielleicht ein, zwei Sätze sagt er schon, aber jetzt auch nicht unbedingt so viele.
Ja, das stimmt. Ja.
Man sieht ihn auch nie wirklich beim Flirten, glaube ich. Also jetzt verbal flirten macht er eigentlich... Ja. Nicht für seine Sex-Ausflüge zum Schluss, als er versucht, eine romantische Beziehung einzugehen, bei der halt auch Gefühle mitspielen. Da kriegt man ein bisschen mit und merkt vor allen Dingen auch, dass er halt überhaupt dieses Flirten nicht kann. Also dieses romantische
ein bisschen drüber reden. Ja, irgendwie absurd, ne? Genau, wenn man vorher den Film sieht und er irgendwie von einem zum anderen springt.
Mhm.
Gut, okay, manche sind auch einfach bezahlt, aber würde man jetzt nicht drauf kommen, dass er sich da so unbeholfen anstellt, aber man merkt eben doch, es wird dann im Film immer klarer, wie ja, da doch irgendwas Grundlegendes bei ihm kaputt ist und nicht so richtig funktioniert und er eben dadurch auch immer verzweifelter wird.
Ja, na, verzweifelter, also er kommt für sich damit relativ gut klar, weil er halt irgendwie alles wegschiebt von sich, ne? Anders als seine Schwester, die wiederum für sich halt einfach eingesehen hat, okay, das ist in unserer Kindheit passiert, wie gesagt, wird nie angesprochen, was es ist, das hat uns zu uns gemacht. Es gibt zum Schluss diesen schönen Satz noch, wir sind keine schlechten Menschen, wir sind nur das...
Wir sind nicht schlechte Menschen, wir kommen nur von einem schlechten Ort, ist es, glaube ich, ne? Also das war jetzt auch überhaupt nicht reingeschnitten, ist ja lachhaft zu denken,
dass wir nicht direkt den wortwörtlichen Laut dieses Zitats parat gehabt hätten.
Na, auf jeden Fall einen schönen Satz, der mich, glaube ich, damals auch viel schön bewegt hatte. Also damals hat mich der Film jetzt nicht so auf so einer emotionalen und okay, vielleicht kann ich mir davon was mitnehmen, Ebene halt mitbewegt. Auf der anderen Seite heute dieser Satz ist ein schöner Satz, weil man sich eigentlich auch sagen kann, ich bin nicht an allen schuld. Ob sei es jetzt, wie man selber halt drauf ist oder sonst irgendwas, es ist wirklich viel äußere Umstände, die halt irgendwie drauf einwirken. Und das ist was, was dem Regisseur sehr wichtig war. Also der ist ja selber er ist ein Dunkelhäutiger, der in London aufgewachsen ist und hatte dadurch früher selber auch so ein, zwei Mobbing-Erfahrungen oder war halt jetzt nicht der Angesagteste. Und das ist was, was sich halt auch mit deinen Filmen halt so ein bisschen mit rüberspiegelt. Also davor der Film hieß Hunger, auch wieder mit Michael Fassbender. Und da geht es halt im Endeffekt um ähnliches Thema. Da ging es um einen Hungerstreik, wenn ich mich recht entsinne. Und die letzten Tage begleitet man anscheinend in dem Film halt Michael Fassbender. Aber da äußere Einflüsse, ne? Und ich glaube, weswegen man den Schauspieler, also den Regisseur am meisten kennt, der 12 Years a Slave.
Ja, genau.
Das ist ja eine Nummer gewesen mit ein paar Oscars, auch wenn man von den Oscars vielleicht nicht ganz so viel halten muss, ne? Aber auch da haben wir ja auch wieder dieses Thema äußere Einflüsse, also Sklave, ja.
Ja,
selbst.
Stärker gehen die äußeren Einflüsse eigentlich nicht mehr, ne?
Genau.
Ja, auf jeden Fall ein Regisseur, der gerne die heißen Eisen, die extremen Themen anpackt. Und aber ja, ich finde auch trotzdem gut damit umgeht. Also, wie soll man sagen, nicht zu platt. Man kann ja auch schnell mit sowas das Gefühl erzeugen, das ist halt für starken Effekt irgendwie eingesetzt worden, dass da jetzt irgendwelche extrem harten Szenen, sei es von Gewalt oder eben solche extremen Charaktere, die unglaublich viele verschiedene sexuelle Beziehungen haben, eingeführt werden. Aber er schafft es ja doch, da diese große Emotionalität auch durchzubringen und dem Zuschauer klarzumachen. Und irgendwo auch diese ganz seltsame Mischung von also zum Beispiel wir hatten schon angesprochen, Bach, es wird andauernd Bach gehört, also Brandon, ja, hört, Brandon hört bei sich zu Hause Bach beim Joggen und es passt irgendwie, im ersten Moment denkt man, es passt so gar nicht zu seinem restlichen Leben. Er ist halt irgendwie so der Businessman, er springt von Bett zu Bett und dann
abends kommt er nach Hause.
Dann hört er jetzt nicht irgendwie Snoop Dogg oder weiß nicht was, sondern... Ja. Einmal das ganze Bach-Werke-Verzeichnis durch, was übrigens auch eine lustige Verbindung ist, weil auch noch eine Bach-Folge in Planung ist. Wenn es auch sonst nicht so viel miteinander zu tun hat, da ist die Verbindung. Also was machst du daraus? Für mich war es ein bisschen so Wahnsinn und Genie irgendwo, aber weiß nicht, was du da darin siehst,
in dieser Musik. Bin ich ganz ehrlich, klassische Musik ist nicht unbedingt mein Ding, deswegen kann ich nicht unbedingt sagen, was wofür Bach steht, ob das jetzt so der krasse Motherfucker ist, der die coolen Beats und Drops
raushaut. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist, wofür er in erster Linie bekannt ist. Ja,
ich hätte eher gedacht, dass es was Beruhigendes halt einfach noch mit reinwirkt. Also klar, so als Ausgleich des Lebens und das... Ja. Also im Grunde ist sein Leben halt, das Leben von Brandon halt stimmig, ne? Eigentlich nicht wirklich. Ich meine, der kommt nach der Arbeit nach Hause, geht in den Kühlschrank und dann kommen wir zu der ersten großen Frage, wie schafft es, noch eine Nudelbox, eine chinesische Nudelbox noch in im Kühlschrank zu haben, wo noch was drin ist? Das sind so die Fragen, die ich mir gestellt hatte. Und guckt währenddessen halt irgendwie Camgirls online über die Webcam. Das ist das und Bach, ja, das passt nicht wirklich, ne? Aber sonst so Businessmensch hätte für mich schon gepasst.
Ja, okay, stimmt,
also dieses
kann schon passen, ja.
Abends in die Bars gehen und mit Leuten, also von Bett zu Bett springen, Das ist vielleicht so ein bisschen eher der Widerspruch, aber das ist ja auch so ein bisschen seine Verfehlung.
Ja.
Das ist ja das, womit er selber auch zu kämpfen hat. Aber ja, wie gesagt, klassische Musik, keine Ahnung, wofür die steht, ist nicht mein Fachgebiet. Deswegen kann ich auch nicht viel reininterpretieren zum Thema Bach. Ich habe es halt immer als entspannende Musik halt einfach und es ist nichts Aufregendes.
Ja.
Interpretiert.
Kann ja auch einfach nur so sein, ja. Ja, er ist halt aber auch irgendwie, was ich mir halt auch noch so gedacht habe, er ist schon ein sehr fähiger Mensch. Er ist sehr erfolgreich und was ich mir noch so dachte, es ist ja ein Blick hinter die Kulissen von so einer Person, die vielleicht aus vielen Perspektiven total heil und erfolgreich angesehen würde. Ja, er steht irgendwie solide im Leben, er verdient gutes Geld, er wird von seinem Arbeitgeber, der auch noch so eine bestimmte Rolle spielt, über einen grünen Klee gelobt.
Aber der, die Beziehung muss man uns auch nochmal angucken.
Es ist auch ein bisschen komplexer als das, aber es spricht schon dafür, dass er in seinem Job sehr erfolgreich ist. Ja, er hat irgendwie ein schickes Apartment in New York und eben, da gibt es dann auch relativ am Anfang so eine Szene, wo er eben mit seinen Kollegen, unter anderem mit seinem Chef, in so einer Bar ist und der Chef wirklich tritt sich nur selber auf die Füße beim Versuch, da eine Frau anzusprechen und quasi ohne irgendwie groß was zu tun, ist es am Ende natürlich wieder Brandon, der sie mitnimmt oder der von ihr mitgenommen wird. Und ich finde diesen Perspektivwechsel ganz cool, dass es einem dann doch nochmal so auf der anderen Seite zeigt, wie die meisten Menschen, die nach außen eine ziemlich perfekte Fassade haben, dann eben doch noch irgendwo den kleinen oder etwas größeren Knacks mitbekommen haben. Aber jetzt habe ich gerade schon das Thema mit dem Chef aufgemacht, da warst du ja gerade schon kaum noch zu stoppen.
Naja, der Chef ist halt auch einfach ein unglaublich großes Arschloch. Muss man einfach mal sagen. Der hat eine Frau und Kinder außerhalb von New York, glaube ich. Deswegen ja eigentlich dann doch ein bisschen freie Hand hat, wenn er nach der Arbeit halt nochmal ein bisschen Party machen möchte. Dass nicht irgendwie die Frau gleich wieder auftaucht, weil sie sich auch ums Kind kümmern muss. Und gleichzeitig nutzt er Brandon eigentlich oder will Brandon ausnutzen, dass die beiden zusammen, also dass Brandon ihm hilft, halt Frauen abzuschleppen, halt sein Wingman. Was erstmal eine sehr interessante Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung ist. Ich hoffe nicht, dass ich jemals in so ein
Anstellungsverhältnis.
Ja, also ich, es ist schön, wenn man sich gut versteht mit seinen Kollegen, aber ich weiß nicht, da ist dann doch irgendwie so ein bisschen.
Das stimmt.
Das Eis, nicht, na egal. Andererseits ist der Chef aber auch sehr ignorant, gerade wenn man halt auf Brandon halt einfach guckt. Das ist ja ganz am Anfang, dass sehr, sehr viel, dass Brandons Rechner weggeräumt wird, weil halt Viren drauf waren und diese Viren von sehr, sehr vielen Online-Pornografie halt einfach kamen, die auf dem Rechner gefunden wird. Und die erste Vermutung, also er denkt ja gar nicht dran, dass Brandon zum Beispiel auch Pornos da drauf haben könnte oder Pornos, dass er Pornos dort guckt, sondern seine Vermutung ist, ach ja, der Praktikant wieder. Wenn ich mich recht entsinne, war es der Praktikant?
Ich glaube, ja.
Ja. Praktikant war es, ja. Also auch wirklich so ein blindes, ja, was du schon sagtest, genau, das ist ja eigentlich, also diese Außenwahrnehmung, ne?
Ja.
Ja, lebt da halt anders drin.
Ja, und ich finde, der Film bleibt sich aber insofern treu, dass es ein weiterer Charakter ist, wo man objektiv sagen muss, was ein Arschloch, und irgendwie trotzdem tut er einem leid. Also, er kann einem ja echt leid tun, wie er da wirklich mit Ansage ein ums andere Mal auf die Nase fällt. Das einzige Mal, wo er im Film irgendwie mit seinen Flirtversuchen Erfolg hat, ist bei der Schwester von Brandon, was ihn dann aber natürlich irgendwie in so einen anderen Fettnapf reinbringt, weil das, sag ich mal so, die Beziehung zu Brandon, seinem auf Arbeit unterstelltem, seinem Mitarbeiter, auch nicht unbedingt leichter macht, dass er dann bei ihm im Apartment es dann mit der Schwester von ihm treibt. Also es ist, weiß nicht, ob du das nicht so wahrgenommen hast, aber mir tat der Kerl irgendwo auch furchtbar leid, obwohl ich mir dachte, ja komm, ja, anders hat er es auch nicht verdient, aber...
Ja, nee, leid hat er
nicht. Er hat ihn nicht leid.
Okay. Also ja...
da haben wir dann eine unterschiedliche Wahrnehmung.
Klar, kann er einen leid tun, wahrscheinlich soll er auch jemanden leid tun, aber ich muss da ehrlich sagen, ich bin kein Fan davon, wenn man seine Frau betrügt und auch einfach dieses... naive Verhalten von ihm, ja, war dann so, naja, gut.
Also nur um das festzuhalten, das bin ich auch nicht.
Ja, nee, klar, aber ich habe da irgendwie doch irgendwie krassere Abneigungen dagegen.
Das ist natürlich auch moralisch alles genauso, ja, genauso richtig.
Vermutlich wäre mir, täte mir auch leid, aber ich, nee, find ich einfach nicht cool. Außer es ist eine offene Beziehung, aber so wirkt es bei denen halt überhaupt nicht. Ne?
Und dann zwischendurch auf Arbeit noch schnell mit den Kindern geskypt wird.
Ja, ja.
Sich als
generell
netter Daddy präsentieren, weil er den Kindern irgendwas erlaubt, was die Mutter nicht erlauben will und so. Ja, ja.
Weiß ich nicht. Also ist für mich ein sehr unsympathischer Charakter halt einfach nur. Aber ja, generell solche, so ein, das ist ja fast wie so ein Start-up-Chef halt einfach, der so cool rumrennt und die haben zwar einmal irgendwie dort ein Meeting, das ist auch relativ am Anfang, deswegen gehen die ja danach in die Bar. Und da ist er zum Beispiel ja auch nicht irgendwie mit Anzug oder so da, sondern hat ja irgendwas Hippes, Cooles, irgendwie ein T-Shirt an oder so eine Jacke drüber.
Unerhört.
Ja, 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 ich mag Anzüge, doch.
Die ja, sind schon schön. Er fällt schon in die Kategorie neureicher Yuppie, könnte man vielleicht
genau
sagen.
Genau, und solche Leute sind mir eigentlich nochmal umso mehr unsympathisch. Deswegen, ja, viel Mitleid hatte ich mit ihm nicht.
Falls das gerade okay. Ja. Okay. Ja.
Ja. Also da wirklich dann mehr mit Brandon, eigentlich auch mit seiner Schwester, mit Sissy. Mhm. Eigentlich müsste ich mit der auch mehr Mitleid haben, aber ich irgendwie kann ich mit Brandon mich wesentlich mehr reinfühlen. Und ja, gerade so dann, also wenn wir da weiter jetzt nochmal mehr in die Story reingehen wollen, wie gesagt, der scheitert ja daran, dass er halt versucht, eine romantische Beziehung einzugehen. Also nicht an dem Fühlen an sich, sondern er kann halt nicht mit ihr schlafen, was ihn halt einfach fertig macht, weil das natürlich ein großer Punkt für ihn ist. Mhm. Vielleicht ist es aufgefallen, Sex war ihm wichtig und ist ihm wichtig.
Sollten wir es noch nicht erwähnt haben.
Vielleicht, ja. Ja, genau. Und danach geht ja wirklich so eine sehr, sehr krasse Szene halt oder eine krasse Collage halt einfach los, wo er halt wirklich seinen Trieben so komplett freien Lauf lässt.
Mhm.
Ich sag mal so, aus dem normalen Tagesalltag hat man sowas vielleicht dann auch mal mit, okay, da war jetzt ein Niederschlag, dann ertrinke ich jetzt meinen Kummer halt im Alkohol. Er macht es halt in Genitalien. Aber im Endeffekt hat es diesen selben Rausch, wie er durch die Stadt halt durchläuft und in der Bar steht und einer Frau zwischen die Beine greift. Und übrigens eine Szene, die ich damals, als ich jung war, ne, noch in die Pubertät, noch in den Knochen steckte, fand ich den Spruch sehr, sehr lustig, als er halt wirklich einer Frau zwischen die Beine greift und sie fingert und ihr Freund dann vorbeikommt und er halt so ganz offen so hier, ne, von wegen, ja, ich würde gerne deine Freundin lecken und so, ja, das ist ja lustig, hast du noch irgendwie so einen coolen Spruch und ihr die Finger hinhält und sagt, hier, riech mal. Mhm. Fand ich irgendwie damals ein sehr, sehr, also ich weiß nicht, er hatte mich irgendwie angesprochen, der Gag.
Okay, ja.
So, aus heutiger Sicht, ja. Ja, ne, also ich finde es jetzt auch nicht mehr lustig, es ist halt wirklich einfach nur dieses Zugrundegehen an irgendwas. Er lacht ja auch danach, als er verprügelt wird.
Er sucht ja total seine Grenze. So, ne? Ja. Er hat das Gefühl, dass er krampfhaft, dass er es halt irgendwie so weit treiben muss, um mal von irgendwem halt wirklich mal eins über den Deckel zu bekommen und halt nicht irgendwie alles in einer bestimmten Ebene hinterhergeworfen zu bekommen. Mhm. Und dann ist das dann eben wirklich so die Eskalation, dass es dann halt wirklich so offen, so dreist werden muss, um eben dann von dem Freund vor der Bar vermöbelt zu werden. Mhm. Und ja, irgendwie kann man sich dem Eindruck nicht entziehen, dass er förmlich danach geschrien hat oder das unbedingt, ja, dass er das fast wollte.
Ja.
Ja. Ja. Also das ist dann schon so diese Entwicklung von, er ist zwar schon am Anfang irgendwie, hat er diese Sucht und es hat was irgendwie fast Ekstatisches und Zügelloses, wie dann eine nach der nächsten und dann noch das Camgirl und dann nochmal die Prostituierte, aber es ist, es findet dann eben doch noch seine Art und Weise, das zu steigern.
Mhm. Naja, also man deutliches Zeichen, also deswegen er halt wirklich nur seinen Trieben nachgeht, ist ja einfach das, dass er halt irgendwie merkt, ich komme in den Club nicht rein. Gut, da drüben ist ein Schwulenclub, da knatter ich da halt nochmal eine Runde.
Ja, genau, dass das dann auch noch irgendwie so, wobei ich das auch wieder schon fast so das Gefühl hatte, das ist so nach dem Motto, ich habe schon fast alles gemacht, irgendwie, irgendwo muss es doch noch mehr geben irgendwie, weil er auch merkt, naja, es schafft zwar vielleicht kurze Befriedigung, aber dann doch keine richtige Erfüllung oder eben er hat festgestellt, so richtig eine Beziehung kann er eigentlich auch nicht führen und das ist dann irgendwie vor lauter Verzweiflung, er eben, ja, wie du meintest, wie sich manche mit einem Drink nach dem anderen zukippen, er sich halt alles gibt, was man auf der Ebene irgendwie bekommen kann.
Ja, also wie gesagt, guckt, man muss sich die Collage mal angucken. Da sieht man schon, dass er da wirklich viel mitmacht. Mhm. Also es ist ja nicht nur mal in einen Club, in dem Homosexuelle miteinander rumschlafen, sondern ja, das ist ja... Also der hat da ein, zwei interessante Bettgeschichten da.
Ja, definitiv.
Ja.
Und am Ende ist es doch wieder alles, auch wenn das ganze Setting drumherum ist, ist es am Ende doch wieder irgendwo ein Familiendrama, ne? So, so seltsam das jetzt in dieser Zusammenstellung klingt.
Man muss aber aufpassen, kein Familienfilm, Familiendrama.
Ja, es geht um Familie, es ist nicht der Film für die ganze Familie, dann doch lieber ins Eselsnest.
Ja, also ich habe mir auch gerade mal überlegt, das ist so ein Film... Da hast du ja gar keine Ruhe, wenn du den mit der Familie guckst. Also normalerweise, also als Kind gibt es ja immer diese unangenehmen Situationen, wenn dann die Schauspieler sich irgendwie küssen oder miteinander schlafen. Bei dem Film...
So permanent.
Bei dem Film, also da lohnt es sich ja eigentlich gleich von vornherein halt einfach rauszugehen und zu sagen, hier, ja, nö.
Ja, also nein, nicht mit Kindern gucken ist...
Ja... Ist, also kann ist man
nicht,
schon.
Nicht die Idee.
Aber vielleicht lieber dann ein bisschen erwachseneren Kindern. Ne? Der Film ist ab 16. Ne?
Das ja,
ist vielleicht auch angebracht. Wegen expliziter sexueller Darstellung. Ich würde jetzt nicht mal sagen, es ist explizite sexuelle Darstellung. Es wird halt einfach nur unverblümt, das ist es, einfach gezeigt. Wird ja nichts verschönert oder irgendwie krass reingefilmt.
Ja. Ja, es ist
dass halt, man den Penis von Brandon sieht, ist halt ist, einfach ist nur... Halt
das, was Hollywood sonst nicht macht.
Genau, weil er da langläuft. Ja, und auch die Frauen sind halt auch einfach nackt. Und das ist jetzt auch nicht ein expliziter Winkel halt gewählt, dass man sagt, ha, guck mal da, schön.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, es geht halt dem nicht aus dem Weg und bei der Thematik gibt es dann natürlich dann auch die entsprechenden Bilder, das stimmt schon.
Ja.
Wie hast du den Unterschied wahrgenommen? Du hast ja erzählt, dass du den Film früher sehr oft geguckt hast und dann eine Weile lang, jetzt nicht mehr so wirklich, dass du mal eine Zeit lang den nicht gesehen hattest. Inwiefern siehst du ihn vielleicht heute anders als damals, abgesehen davon, dass du jetzt mit ihm eine bessere Qualität hast?
Ja, anders als also, damals.
Gibt es andere Aspekte, die dich jetzt irgendwie beeindrucken?
Ich glaube, ja, also dieses ganze Thema, was für ein abgefuckter Charakter eigentlich Brandon ist. Also, ich sehe es jetzt mehr aus psychologischer Sicht halt vor allen Dingen noch. So, was was ist da passiert? Also gut, da wären wir bei so einer sozialen Schicht, bei so einem sozialen Gesichtspunkt, was ist da passiert? Was kann da damals passiert sein? Da könnte man überlegen, aber es ist bei mir wirklich mehr so jetzt so ein Psychodrama.
Ja.
Was da passiert und ich habe es ja schon mal erzählt, diese Musik ist ja eigentlich wirklich nur da, um bedrückend zu sein und es ist ein wirklich stark bedrückender Film. Es ist ein Film, der einen, also mich zumindest wirklich stark runterzieht und viel mit mir macht, aber sozusagen da auch mal ein bisschen auf von irgendwelchen Höhenflügen vielleicht auch runterholt.
Im Sinne von auf den Boden oder was meinst du mit wieder runterholen?
Ja, weiß ich. Ich sag mal so, wenn ich einen Tag irgendwie habe, an dem ich frei habe und da irgendwie nichts zu tun habe und den ganzen Tag halt irgendwie mich ablenke oder sonst irgendwas, nachdem ich den Film geguckt habe, ist dann auch erstmal so, wow, okay, jetzt mal erstmal wieder nachdenken für eine Weile und vielleicht mal auch irgendwas Produktives jetzt erstmal machen und nicht die ganze Zeit nur auf der Couch liegen.
Mhm.
Na, ich weiß nicht warum.
Ja.
Aber es irgendwie ist auf jeden Fall so, dass der Film viel mit mir jetzt so macht, halt einfach nur, weil er sehr bedrückend halt einfach ist. Was genau? Schwierig. Ja. Aber andere Gesichtspunkte hatte ich ja auch schon erwähnt, hier Kamerafahrten, die ich damals eindrucksvoll fand, die ich heute anders. Aber ich glaube, das ist es auch schon so aus der künstlerischen Perspektive bei dem Film.
Ja, aber finde ich beeindruckend, dass der so einen, wenn du sagst, also dass er so einen Einfluss darauf hast, dass er dich, weiß nicht, wie man es beschreiben soll, wieder vom Zeitverdullin und Rumsitzen wieder so ein bisschen hinbringt zu, jetzt mache ich mal was Sinnvolles und irgendwie,
naja,
dass er so ein, also dass ein Film beim x-ten Mal gucken so einen Effekt hat, finde ich schon
beeindruckend. Ja, es ist halt, naja, also ich könnte jetzt auch nicht zweimal nacheinander jetzt gucken,
ja, gut, aber das ist ja auch, aber trotzdem, es gibt auch Filme, die beim dritten Mal oder schon beim zweiten Mal gucken,
ja,
irgendwie völlig ihren Reiz verloren haben, obwohl sie beim ersten Mal ganz gut waren.
Ja, aber man muss auch einfach mal sagen, das ist wirklich ein, also ich finde diese krass, ich finde es eine krasse Geschichte, gerade in das Ende halt und das, ich, gut, das ist jetzt nicht selten, aber ich habe sehr, also ich habe sehr häufig auch mal Tränen im Auge, wenn ich Filme gucke, aber bei dem Film, den kenne ich inzwischen, kannte ich auch inzwischen so gut, dass ich eigentlich wusste, okay, da wird wieder was sein, da werde ich wieder.
Da geht es gleich wieder los.
Da gehen wieder die Pipi wieder in den Augen, wie man so schön, ja, sagt. Eigentlich nicht. Eigentlich sagt man das nicht so schön. Ich hatte Tränen im Auge, sei mal ganz ehrlich. Und mir ist auch letztens, ich habe letztens irgendwann die Geschichte mal erzählt, was bei diesem Film passiert.
Ja.
Und habe, während ich erzählt habe, gerade das Ende halt auch wieder gemerkt, okay, ich bin gerade wieder den Tränen nah. Es ist halt, es nimmt mich doch irgendwie stark mit,
ja, ja,
diese ganze Geschichte. Und das war vielleicht damals als Kind noch nicht so. Damals fand ich ihn, glaube ich, einfach nur krass, gut gemacht oder irgendwie so.
Mhm.
Und dann beginnt halt die Zeit, dass man sich mal mit Sachen auseinandersetzt und mal so die Geschichte so ein bisschen noch mit versteht und vor allen Dingen versteht, was dahinter steht. Ja.
Ja. Ich finde, er funktioniert einfach auch als Psychodrama sozusagen. Mhm. Funktioniert er unglaublich gut.
Mhm.
Minimalismus haben wir schon gesagt, nicht nur im jetzt in der Filmmusik zum Beispiel oder im Drehbuch, sondern auch was die Charaktere angeht. Ist ja ein ganz kleines Ensemble, sage ich mal, an wirklich wichtigen Charakteren, das sind glaube ich 4 oder 5,
ja,
die wirklich eine größere Rolle spielen.
4.
Und
4 sind es im Endeffekt. Das ist der Chef, die beiden Geschwister und die eine Arbeitskollegin.
Genau, die eine Arbeitskollegin noch und noch so ein klein bisschen, aber ohne Worte, eben diese Frau, die sich so ein bisschen, die in der Bahn trifft.
Ach so, die.
Aber die trifft doch, ist das nicht so, dass er die am Ende nochmal wieder trifft?
Das
ist
nochmal. Genau, die ist ein bisschen. Das offene Ende.
Wie geht's dann? Genau, das ist so ein bisschen so der Rahmen vom Film mit Anfang, Ende.
Mhm.
Aber es ist schon wirklich toll gespielt von den, eigentlich von allen.
Mhm.
Also auch diese Frau, die nicht mal irgendeinen Satz sagt, ist schon auch beeindruckend, wie sie so nur mit ihrem Gesicht so die Veränderung, wie sie ihn erst sieht und dann irgendwie Interesse für ihn entwickelt und dann aber merkt, nee, geht nicht und dann regelrecht vor ihm durch die Menge flieht. Das ist schon echt cool. Ich habe jetzt neulich, als ich ein bisschen noch dazu zum Film mir was an Interviews angeguckt habe, habe ich auch gesehen, dass wohl Michael Fassbender selber noch mit die gecastet hat. Sozusagen, dass sie da extra jemanden an den Start kriegen, wo sie die entsprechende Chemie zwischen den beiden gut aufbauen können.
Das ist wichtig.
Also es ist schon mit viel Liebe zum Detail gemacht, der Film. Ist schon beeindruckend. Und ich kann mich deiner Empfehlung auch nur anschließen. Also ich weiß nicht, wann das jemand hört, aber aktuell gibt es ihn gerade zum Beispiel noch auf Netflix. Ansonsten auf DVD oder Blu-ray natürlich immer. Mhm.
Also lohnt sich. Sieht auch schön aus. Ne?
Das gutes Cover.
Ein Bettdecken drauf auf dem Cover. Steht einfach nur Shame da. Wieder Minimalismus. passt gut in den Schrank rein, doch. Ne? Das ist blau. Also, wenn man die Blu-ray nimmt, das fällt gar nicht so auf, dieser blaue Strich da.
Von blau zu blau.
Genau.
Ja, schön. Nee,
das ist ein sehenswerter Film. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was wir noch gar nicht gestreift haben, was du gerne noch zum Film sagen wolltest? Oder soll ich langsam auf meine, auf meine Abschlussfrage einbiegen?
Nö, also ich habe sehr viel. Ich glaube, wir können den jetzt bestimmt jetzt nochmal gucken. Da würden mir wieder tausende Sachen einfallen. Mir werden wahrscheinlich auch danach wieder tausende Sachen einfallen, die ich noch dazu sagen könnte, wollte. Aber es ist halt ein unglaublich schöner Film. Also schön, was ist der falsche Ausdruck dafür? Es ist so ein bisschen wie Hereditary mit Ari Aster. Es ist... Also der Anfang, wo diese beklemmende Situation halt einfach in der Familie ist. Es guckt sich auf der einen Seite unglaublich gut, weil es sehr gut gemacht ist. Auf der anderen Seite bedrückt es halt. Das ist es bei mir. Mhm. Es ist auf jeden Fall kein Feel-Good Sonntag. Sonntagsmärchen ist vorbei. Jetzt legen wir nochmal Shame ein, Film. Aber es lohnt sich trotzdem, da mal reinzugucken.
Was mir jetzt gerade noch so in den Kopf kam, ist, das ist vielleicht ja auch schon die Qualität von Arthouse-Filmen. Man kann natürlich auch immer seine Kritikpunkte dran haben, die ich auch habe. Manche gehen mir auch auf den Senkel. Aber ich glaube, dieses Vielfältige, dass man schon immer wieder was Neues entdecken kann, das hast du dann irgendwie bei, ich sag mal so, Fast and the Furious dann vielleicht weniger.
Ja, der fällt vielleicht, also ich weiß nicht, mir ist beim ersten Mal zum Beispiel, beim ersten Mal schauen von dem einen Fast and Furious auch nicht aufgefallen, dass die ja auf einer Landebahn, auf dem Flugplatz die ganze Zeit fahren, dort eine halbe Stunde.
Das ändert natürlich alles.
Oder man kann auch mal mitzählen bei Fast and Furious, wie viele Gänge die eigentlich haben, weil die schalten ja permanent eigentlich hoch.
Die klassische 23-Gang-Schaltung.
Genau,
also durchgesetzt.
Sowas ist mir beim ersten Mal schauen nicht aufgefallen. Ja.
Okay,
aber ja.
Ich verneine das und behaupte das Gegenteil.
Das ist okay. Nein. Das ist okay.
Damit kannst du leben.
Ist verständlich, ja.
Angenommen, dir. Ja. Entschuldigung für meine unbedachte Aussage. Okay. Ja, nee, aber auf jeden Fall, ich kannte den Film vorher auch nicht, also Shame. Hm. Fast and the Furious hatte ich vorher schon mal von gehört. Nein, aber...
Es reicht. Es reicht, wenn man davon gehört hat.
Hat mich aber auf jeden Fall gefreut, dass du ihn mir näher gebracht hast. Und ich glaube, es ist auch ein Film, der sich für dieses Format ganz gut geeignet hat, weil er ja tatsächlich jetzt nicht so bekannt ist. Also
hat leider auch nicht viele Preise gewonnen.
Okay.
Ich glaube, also wie gesagt... Beste Nebendarstellerin, Hauptdarstellerin war das, Carey Mulligan. Ansonsten,
ja.
Er war auf jeden Fall in Venedig war er mit dabei. Ich glaube auch in Cannes. Aber ich weiß nicht, ob er da irgendwie was... Also da gab es diesen Preis. Aber ich weiß nicht, ob er da auch irgendwas abgeräumt hatte. Er war zumindest nominiert. Dort, glaube ich, sogar für bester Film. Aber ich weiß nicht, ob er was...
Umso war nicht viel. Umso mehr der Appell, Leute da draußen im Äther, gibt dem Film zumindest mal eine Chance.
Und sei es nur darum, um den Penis von Michael Fassbender zu sehen. Also das ist schon...
Diese Motivation hält aber nicht lang, dann guckt man die ersten 3 Minuten von dem Film.
Genau, ja.
Aber vielleicht ist man dann schon so gehuckt, dass man weiterguckt, wer weiß.
Ja.
Genau, mit der Einschränkung nicht gerade, wenn man was für die Kinder sucht.
Ja, und also man sollte auch gucken, dass man nicht einfach nur gerade
so mit einem Auge
ja, das irgendwas auch,
Entspanntes nebenbei. Ja,
das auch nicht, aber man muss auch selber so ein bisschen auf sich achten. Also ja. Ich weiß nicht, wie es dir halt wirklich ging beim Filmschauen. Bei mir, wie gesagt, der Film zieht mich auch irgendwie runter.
Er geht schon an die Substanz, ja. Es ist so ein Film, wo man, wenn man ihn irgendwie abends guckt, ich danach keine Lust hätte, direkt irgendwie so, ja, nett, jetzt Licht aus, jetzt gehe ich schlafen. Mm. Also, wo du vorhin Ari Aster angesprochen hast.
Das war ja da ähnlich bei dir, ja.
Genau, bei mir war es Midsommar. Irgendwann machen wir vielleicht nochmal eine Spezialfolge, wo wir uns betteln, ob jetzt Midsommar oder Hereditary der bessere Film ist. Aber da war es bei mir ähnlich, dass ich da, den hatte ich im Kino gesehen, nach Hause ging und mir dachte, oh Gott, jetzt erstmal noch irgendwas anderes irgendwie wieder runterkommen. Und ich glaube, das Potenzial hat Shame auf jeden Fall auch, dass er einen so irgendwie schon auffühlt. Und wenn man sich da auch drauf einlässt, eben nicht nur durch irgendwie, jetzt wie es ein Horrorfilm oder sowas machen würde, durch irgendwelche Gruselmomente oder explizite Gewalt oder sowas mitnimmt, sondern eben wirklich durch die Psychologie und dass man sich trotz allem den Charakteren ganz schön verbunden fühlt. Das würde ich auch sagen. Ja, zu meiner Abschlussfrage. 3 Worte. Hast du 3 Worte für uns, mit denen du, die für dich Shame ausmachen?
Lustigerweise gab es ja so in diesen deutschen Film Einsamkeit, Sex und Mitleid. Bis auf das Mitleid stimmt es eigentlich. Es ist wirklich viel Einsamkeit, auch wenn, also Brandon ist ja ein sehr einsamer Typ. Sex findet seinen Platz.
Ab und zu.
Vielleicht haben wir schon mal erwähnt, dass auch Sex drin vorkam. Ja.
Also, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, Mitleid zumindest bei mir auch in Bezug von Zuschauer zu Charakteren. Jetzt vielleicht nicht so viel
Mitleid. Ich hätte es jetzt nicht Mitleid genannt.
Nicht so viel Mitleid innerhalb der Charaktere untereinander, aber.
Nee, ich hätte es jetzt auch aus der Perspektive, ja, Mitleid. Ich hätte es jetzt nicht Mitleid genannt, sondern eher Bedauern oder Mitfühlen eher. Also Mitfühlen, ja, war auch der falsche Begriff, aber Bedauern passt, glaube ich, da schon ganz gut. Aber grundsätzlich passt dieser deutsche Filmtitel da auch von diesem Comedy-Film. Was
ja
natürlich nicht ganz so passt, aber.
Also ich kenne den Film nicht, aber vielleicht doch zuerst Shame angucken.
Ja, der Film.
Hat vielleicht höhere Priorität.
Ja, also der Einsamkeit, Sex und Mitleid. Er war in Ordnung.
Das ist mehr als. Sagen wir mal, der größere Teil der deutschen Komödien.
Ja, das ist auf jeden Fall. Aber es war auch.
Auf die zutrifft.
Da hat auch hier ein ordentliches. Wie waren das? Wie heißen die denn? Die hier auch. Hier das Neo-Magazin schreiben. Die Schreiberfirma.
Boah, da fragst du mich.
Egal, aber die Firma hat diesen Film da eigentlich produziert. Ja,
okay.
Genau. Nee, aber dann würde ich sagen, Einsamkeit, Sex und Bedauern.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Findest du?
Es war ein bisschen ironisch jetzt.
Ja, habe ich gehofft.
Also ich finde das gut.
Ja.
Nein.
Einsamkeit, Sex und Bedauern. Ne? Klingt nach einem guten Wochenende.
Ich musste jetzt an Armut, Schmach und Freude dran denken, aber das ist was ganz anderes. Das erklären wir vielleicht irgendwann anderes Mal. Jetzt erstmal bedanke ich mich bei dir.
Kein Problem.
Hat mir Spaß gemacht. Und wer weiß, vielleicht dann mal wieder zu einem weiteren deiner langen Liste, einer Folge zu der langen Liste deiner empfehlenswerten Werke. Oder zum Ari Aster Special, wir werden es mal sehen.
Da bin ich auf jeden Fall bei beiden mit dabei.
Sehr schön. Also, das Material geht uns nicht aus. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht und vielleicht ist es für den einen oder anderen eine interessante Empfehlung, mal Shame zu schauen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Wenn ihr Rückmeldung habt zum Podcast oder auch wenn ihr Lust habt, selber mal etwas vorzustellen in einer Folge, dann kontaktiert mich gerne über Twitter. Das Handle ist @empfehlenswerk oder schreibt mir eine Mail an empfehlenswerk@gmail.com. Das Musikstück, das ich für In- und Outro verwendet habe, heißt Crescens und stammt vom britischen Musiker Ketzer.